SWR-Kultur am Samstagnachmittag. Eines ist sicher, die Zukunft kommt. Die Frage ist bloß, wie wird sie aussehen? In der Literaturgeschichte gibt's dazu ja reichlich Szenarien von Jules Verne, George Orwell und vielen anderen. Wie wir die Zukunft angesichts all der aktuellen Krisen gestalten können, darum geht's kommende Woche auf der internationalen Zukunftskonferenz Next Frontiers. Nach der Devise Science meets Fiction diskutieren dort hochkarätige Vertreter aus Wissenschaft und Literatur spannende kreative Ideen, die neue Perspektiven möglich machen sollen. Eröffnet wird der Kongress unter anderem von der Schriftstellerin und Essayistin Berit Glanz. Sie schreibt regelmäßig Kolumnen für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu digitalen Fragen, podcastet, macht Radio und ist vor allem im Netz unterwegs. Jetzt ist sie hier, unser Gast in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo Berit Glanz.
Hallo.
Künstliche Intelligenz, das ist das Thema, mit dem Sie sich zum Auftakt des Zukunftskongresses auseinandersetzen. KI ist ja inzwischen wirklich überall und sie wird immer besser. Sie ist sogar scheinbar kreativ, schreibt, macht Musik, macht Filme und dichtet. Machen Sie sich schon Sorgen um Ihre Zukunft, dass die KI demnächst Romane wie Ihre schreibt?
Nee, mache ich mir tatsächlich überhaupt keine Sorgen. Was daran liegt, dass ich es relativ viel ausprobiere und damit herumspiele und ich sehe das gar nicht, dass es Menschen ersetzt. Also Menschen erzählen einfach anders als Statistik. Und das wird nichts ersetzen. Aber es wird sicherlich ein Werkzeug werden, was viel verändert im Veröffentlichungsprozess, im Schreibprozess. Aber es wird uns nicht ersetzen, nein.
Nutzen Sie die KI schon, wenn Sie schreiben?
Zum Schreiben selber nicht, nee. Ganz pragmatisch, weil es nichts bringt. Qualität wird nicht besser dadurch, sondern generischer. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was Literatur gerne möchte. Wofür KI oder so Chatbots super funktionieren, sind solche Sachen wie, ich suche einen Namen für einen Schlachter in Thüringen 1920. Dann kriegt man also wie Google halt, ne? Man kriegt dann tolle Resultate.
Also nützlich, aber keine Konkurrenz. Aus der Science-Fiction-Literatur und natürlich auch aus vielen Filmen kennen wir ja diese superintelligenten Maschinen, die die Herrschaft über uns Menschen übernehmen oder uns sogar ausrotten wollen. Und manche KI-Firmen und Gurus schüren ja diese Horrorvorstellungen auch. Was meinen Sie, wie realistisch sind solche Szenarien?
Das Problem mit solchen Szenarien ist vor allem, dass sie eigentlich den Blick verstellen darauf, was das wirkliche Problem ist. Weil Menschen sind wirklich richtig gut da drin und schon lange sehr gut da drin, Maschinen zu anthropomorphisieren, also Maschinen als Menschen wahrzunehmen. Es ist für Menschen überhaupt kein Problem, mit einem Chatbot zu sprechen und irgendwann das Gefühl zu haben, dass da ein Mensch gegenüber sitzt. Das sehen wir jetzt auch. Ganz viele Leute verlieben sich ja in irgendwelche KI-Chatbots oder gehen wirklich intensive persönliche Freundschaften und Beziehungen ein mit einer Maschine. Also das können Menschen ganz leicht. Was Menschen nicht gut können, ist sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass das da gerade Statistik ist, dass das Algorithmen sind, dass da Unternehmen mit ihnen sprechen. Das bedeutet, wenn wir immer davon sprechen, dass die KI die Weltherrschaft übernimmt, dann tragen wir eigentlich dazu bei, dass wir eben Maschinen als Menschen erzählen. Und so funktionieren Maschinen nicht. Und es gibt wirklich viele Probleme, die gerade entstehen. Aber das Problem, dass da irgendwie wie im Film eine KI kommt und plötzlich uns alle in Stifte verwandelt oder so, ist eher unwahrscheinlich.
Aber das Menschen sich in Chatbots verlieben, ist ja schon auch ein bisschen beängstigend, oder?
Ja, total. Ich sehe das auch als großes Problem. Und ich glaube auch, dass Regulation nötig ist und eine gesellschaftliche Debatte, weil Menschen eben so empfänglich sind für solche persönlichen Beziehungen zu letztlich Algorithmen. Und wir brauchen da Regelungen, damit diese Menschen geschützt werden.
Sie haben mit Automaton einen Roman über eine Clickworkerin geschrieben, die für ein Digitalunternehmen die sozialen Netzwerke durchforstet und drehen dabei die Verhältnisse um, weil die Frau von der Firma als KI ausgegeben wird. Wie können wir künftig überhaupt noch zwischen echt und unecht, zwischen wahr und falsch unterscheiden bei gefälschten Bildern, Filmen und vielen anderen Dingen?
Also was ja toll ist, Menschen stagnieren ja nicht. Menschen entwickeln immer Kompetenz für die Probleme, auf sie zukommen. Das sehen wir bei solchen Sachen wie Umgang mit Bildern. Am Anfang haben alle gedacht, dass wir jetzt auf KI-Bilder alle immer reinfallen. Und das stimmt halt nicht. Menschen werden kompetenter mit den Herausforderungen, die ihnen begegnen. Aber was wir vor allem auch haben, und das zeigt sich jetzt eben immer deutlicher, ist, dass alle Fragen, die KI betreffen, sind eben immer auch Fragen, die so den Arbeitsmarkt betreffen. Wer arbeitet für wie viel Geld ist es günstiger, mit einer Maschine einen Menschen zu ersetzen oder eben nicht. Und in meinem Roman ging es halt viel darum, was tatsächlich passiert, dass eben Menschen auf Mindestlohn arbeiten und so getan wird, als wären es Maschinen, weil sie eigentlich günstiger sind als ein Datencenter in der Mitte von den USA, was mit Strom betrieben werden muss. Die Frage von KI stellt immer Gerechtigkeit und Verteilungsfragen und darüber müssen wir sprechen und viel weniger darüber, ob die KI die Weltherrschaft übernimmt oder so.
Es gibt inzwischen ja immer mehr KI-Agenten, also autonome Softwaresysteme, die uns lästige Aufgaben abnehmen, zum Beispiel auch Mails für uns schreiben können. Das klingt verführerisch, ist aber auch gefährlich. Wie sehen Sie das?
Also wir wünschen uns ja alle Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen, ne? Also den Impuls, dass man gerne so einen Agenten hat, der einem dann den Alltag regelt und morgens sagt, um 10.15 Uhr ist der Zahnarzttermin, der ist ja erstmal total naheliegend und so versuchen ja viele Leute, das auch zu verwenden. Solange wir aber keine Verantwortlichkeitsregelungen haben, was passiert, wenn zum Beispiel so ein Agent falsche Termine macht oder plötzlich alle E-Mails löscht, würde ich mich immer noch sehr zurückhalten. Das Problem ist gerade vor allem, dass da ganz viel ungefiltert aufs Internet losgelassen wird und dann haben wir halt plötzlich Software, die Foren verstopft, die so tut, als wären sie Menschen, die andere Leute zuspammt, also ganz viele Unwägbarkeiten. Wir sind halt gerade einfach in einer Phase, wo sehr wenig Regulation ist und sehr viel versuchen und da müssen wir jetzt halt mal so ein bisschen schauen, was wir eigentlich wollen und was nicht.
Und mit der Regulation wird es natürlich schwierig, weil die Politik der Entwicklung der KI zwangsläufig hinterherrennt. Das ist gar nicht aufzuholen, fürchte ich. Sie haben neben Ihren Romanen Automaton und Pixeltänzer auch ein Sachbuch geschrieben, das sich mit digitalen Filtern beschäftigt, Social Media Filter, mit denen man sich blitzschnell in einen Troll verwandeln kann oder der Freundin ein paar Katzenohren verpasst. Das klingt harmlos, aber diese Filter haben doch schon unsere Wahrnehmung verändert, oder?
Ja, also das Interessante an den Filtern ist, dass die in den sozialen Medien eben schon seit vielen Jahren jetzt da sind und wir so ein bisschen sehen können, wie Menschen an den Herausforderungen wachsen, denen sie begegnen. Also es gibt natürlich einen ganz kreativen Einsatz, der spielerisch ist und der auch Spaß macht. Also Leute benutzen gerne Filter. Das ist halt lustig, sich anders zu sehen, als man vorher war. Wir haben aber natürlich auch eine Risikokomponente, also gerade solche Beauty-Filter, die einen massiv verändern, mittlerweile ja unter starkem Einsatz von KI, also die Haut feiner machen, die Augen leuchten lassen, einen schlanker machen. Die erzeugen natürlich was mit Menschen, weil sie sich plötzlich als anders sehen und als schöner. Und das kann natürlich zu sehr, sehr vielen Konsequenzen führen, dass Leute einfach sehr unglücklich fühlen. Und dazu gibt es mittlerweile auch viele Untersuchungen und dementsprechend in manchen Ländern auch schon Versuche, dass man markieren muss, wenn Filter eingesetzt werden und solche Dinge. Aber wir sehen schon auch eine gestiegene Medienkompetenz bei den Leuten, die diese Technologie verwenden.
Aber im Moment hört man ja auch immer wieder, dass viele zum Schönheitschirurgen gehen, weil sie so aussehen wollen, wie sie in den Fotos von sich aussehen, also wie gefiltert.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, was ist hier die Henne- und das Ei-Problem? Ne? Also sind die sozialen Medien und die Filter die Ursache für die Schönheitsoperation oder ist eine Gesellschaft, die schönheitsfixiert ist und die sehr starke normative Konzepte hat von Schönheit, hier die Ursache, die eben diese Filter nach sich zieht? Das ist, finde ich, nicht ganz so klar oder eindeutig zu beantworten, diese Frage. Aber dass das als Phänomen existiert, keine Frage.
Sie gehören ja zu denen, die eher technikoptimistisch sind. Wir haben es schon gemerkt in Ihren Antworten. Was macht Sie denn so hoffentlich? Hoffnungsvoll.
Ich würde gar nicht sagen, dass ich technikoptimistisch bin, aber ich bin definitiv nicht technikskeptisch, vielleicht sogar realistisch. Ich bin menschenoptimistisch. Ich glaube, dass Menschen an Herausforderungen wachsen und ich glaube, dass es einige Grundkonstituenten von menschlicher Natur gibt, die uns helfen, mit neuen Technologien umzugehen und daraus das Beste zu machen. Und ich interessiere mich eben besonders dafür, wo Menschen neue Technik verwenden und wie sie mit ihrer genuinen Menschlichkeit eben die Dinge zu was Gutem bringen. Von daher, vielleicht habe ich einfach ein positives Menschenbild, was dann zu einem positiven Technikbild führt.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, wenn es kein Internet gäbe, hätten Sie viel mehr Heimweh. Das lässt sich natürlich dadurch erklären, dass wir jetzt gerade auf sehr lange Distanz miteinander sprechen. Sie leben auf Island, in Reykjavik. Sie haben von 2008 bis 2010 in Reykjavik Skandinavistik studiert, sind dann zurück nach Deutschland, leben aber seit 2021 dauerhaft mit ihrer Familie wieder dort. Island ist ein Land, das wir hier vor allem mit viel Natur, mit Geysiren, mit Vulkanen und mit Islandpferden verbinden. Das macht wahrscheinlich aber nicht ihren Alltag aus. Wie lebt sich's denn da in Reykjavik?
Also mit Natur ist man hier schon sehr stark verbunden. Man verfolgt das die ganze Zeit. Es ist die Frage, gibt es Sturm, gibt es Schnee, solche Dinge. Also man ist dem einfach ausgesetzter als in Deutschland. Gerade steht ein Vulkanausbruch bevor. Sowas verfolgt man natürlich schon auch. Das ist sicherlich anders als in Deutschland, weil es einen dann ja doch irgendwie auch betrifft. Es ist halt eine Insel im Nordatlantik. Island bedeutet eben auch, dass der Frühling sehr viel später kommt. Also hier sind gerade 4 Grad und es blühen die Krokusse.
Ja, so ist es halt. Da muss man sich dran gewöhnen. Sie haben gerade von dem Vulkan gesprochen. Was bedeutet das denn für Sie und Ihre Familie? Muss man sich da wappnen irgendwie oder sind Sie akut bedroht?
Nee, also der Vulkan, der jetzt immer ausbricht in den letzten Jahren, der ist schon in der Nähe der Hauptstadt. Also wenn der ausbricht in der Anfangsphase, wenn die Fontänen besonders hochgehen, dann sieht man das schon auch von meinem Haus aus. Also dann sieht man halt, dass der Himmel sehr, sehr rot ist. Dann gehen alle raus und machen Fotos, solche Sachen. Es ist ja immer nicht ganz klar, sind Straßen oder werden Straßen betroffen sein. Solche Dinge, die betreffen einen dann natürlich schon, weil direkt neben diesem Vulkan liegt ja der Flughafen. Aber man muss sich jetzt nicht konkret in Sicherheit bringen. Und die isländischen Vulkanologen sind ganz, ganz toll. Hier ist wirklich wahnsinnig viel erforscht. Hier wird wahnsinnig viel Daten gemessen. Man weiß also schon immer relativ genau, was passiert. Dementsprechend weiß man eben jetzt auch, dass es wohl einen Ausbruch geben wird, weil die halt messen können, dass die Erde ansteigt. Und ab einem bestimmten Punkt ist das dann eigentlich fast unvermeidlich. Aber wir sind gespannt. Man weiß es halt nie 100%.
Das Essen auf Island ist ja auch sehr speziell. Der Schauspieler Helgi Schmidt, der eine isländische Mutter hat, hat an dieser Stelle erzählt vor ein paar Wochen, dass der verrottete Fisch, der dort eine Spezialität ist, wirklich so wahnsinnig stinkt und so scheußlich schmeckt, wie wir uns das vorstellen. Sehen Sie das genauso oder mögen Sie es ganz gern?
Also den schlimmsten verrotteten Fisch hat man eigentlich in Schweden, das ist Sjöströmming. In Island ist es eigentlich verrotteter Hai. Der riecht schon stark nach Ammoniak, also es ist jetzt nicht eine riesige Freude, den zu riechen. Ich würde ihn jetzt auch nicht als Snack irgendwie auswählen. Was hier aber viel gegessen wird und was ich auch esse und was ich irgendwie auch tatsächlich lecker finde, ist Trockenfisch. Das ist halt hier so ein Pausensnack, ne? Der riecht natürlich auch stark nach Fisch, aber der ist jetzt nicht irgendwie fermentiert oder vergammelt oder irgendwie anders produziert, sondern das ist einfach trockener Fisch. Das isst man hier schon. Aber insgesamt, Island knüpft sich an internationale auch Einkaufssysteme. Also mittlerweile kann man hier Dinge kaufen, die konnte man vor 20 Jahren noch nicht kaufen.
Unter weitem Himmel heißt Ihr Roman, der letztes Jahr erschienen ist und eindeutig von Island inspiriert ist. Die Geschichte spielt auf 2 Ebenen, vor 100 Jahren und in der Gegenwart. Und Sie haben dafür ausführlich recherchiert. Haben Sie Island dadurch neu sehen gelernt?
Ich habe Island vor allem nochmal neu gelesen, weil ich so ganz viel in Archiven war und ganz viel so Briefe und Zeitzeugnisse von Menschen vom Beginn des letzten Jahrhunderts gelesen habe. Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich kenne Island eben schon echt lange. Ich lebe ja lange hier, ich arbeite hier. Ich schreibe auch viel über Island. Also sozusagen rumreisen auf Island ist für mich jetzt nicht so neu, aber dieses Selbstzeugnisse lesen, wie hat man eigentlich gelebt 1920 und wie arm war diese Insel denn? Diese Insel war einfach sehr arm und sehr, sehr abgeschnitten von der Welt. Und das macht was mit Menschen. Und das war für mich unglaublich faszinierend, dem auf den Grund zu gehen.
Island hat ja nur rund 450.000 Einwohner. Isländisch ist also damit eine Sprache, die nur von wenigen gesprochen wird. Und ist eine Sprache, die sozusagen auf der roten Liste steht, oder? Wie soll die erhalten werden auf Dauer?
Sie ist natürlich durch diese kleine Sprechergruppe gefährdet, aber es gibt natürlich Sprachen, die noch sehr viel weniger Sprecher haben, zum Beispiel auf den Färöern Färingisch. Island macht recht interessante Dinge. Also der Staat hat entschieden, dass Geld investiert wird, um die Chatbots, von denen wir am Anfang gesprochen haben, auch auf Isländisch zugänglich zu machen. Das bedeutet, das funktioniert. Das ist so ein Modellversuch für kleine Sprachen. Kann also, wenn man jetzt in ChatGPT geht, auch auf Isländisch chatten. Das sind solche Sachen, wie sie versuchen, die Sprache zu erhalten. Und hier wird viel dafür getan, sprachpolitisch, dass man diese Sprache lernt, dass man weiter in dieser Sprache liest, weil das ist natürlich bei so einer kleinen Sprache auch gefährlich, dass die verloren geht.
Ich habe auch gehört, dass das Vögelbeobachten ins Internet gewandert ist, dass dort eine große Tradition ist.
Ja, das ist tatsächlich, also es kommen ja auch ganz viele Vogelfreunde hierher, ne? Weil das ist halt eine Insel, die ist im Vogelzug. Hier kann man ganz tolle Tiere beobachten, die man woanders nicht sehen kann. Und mittlerweile eben auch ganz viel mit Webcams, also dass Menschen schauen auf bestimmte Vogelfelsen, welche Vögel dann schon da sind. Und natürlich Vogelbeobachtung ist hier auf dieser Insel ganz stark mit Apps verbunden, auch mit Bestimmungs-Apps, wo man registriert, was man gesehen hat, solche Dinge. Es ist eine interessante Insel, weil Natur hier eine große Rolle spielt, aber diese Natur eben stellt ständig mit Technik verknüpfe, denn die Isländer sind unfassbar bereit, sich auf Neues einzulassen. Und das macht es dann immer sehr aufregend.
Kommt es auch daher, dass Sie sich als Autorin und Schriftstellerin so viel mit dem digitalen Raum beschäftigen? Ihre beiden Romane, Pixeltänzer und Automaton, haben wir ja schon erwähnt. Sie schreiben aber auch regelmäßig seit 2020 schon den Newsletter Phoneurie über Internetkultur. Was fasziniert Sie so daran? Gab es da eine Initialzündung?
Also mich fasziniert am Internet tatsächlich, dass Menschen zusammenkommen von ganz unterschiedlichen Orten und dann gemeinsam kreativ werden, gemeinsam Spaß haben, solche Dinge. Ich kann ein Beispiel geben. Ich war gerade in einem Forum für Kompost, wo nur Leute sind global, die sich für Kompost interessieren. Und da teilte dann eine Person, dass sie eben ihre Vitamintabletten jetzt auf den Kompost geschmissen hat, weil sie sich jetzt eben von ihrem Kinderwunsch verabschiedet hat. Und plötzlich drehte sich dieses Kompostforum, wo es sonst um Pilze geht und um Verrottungsprozesse, in eine ganz andere Stimmung, wo die Leute plötzlich ganz persönliche Geschichten teilten, sich wechselseitig trösteten. Und das sind, glaube ich, so diese Momente, die mich am Internet einfach faszinieren. Also wo Menschen sich begegnen und dann tatsächlich zusammenkommen und sich stützen und sich helfen. Und das ist vielleicht eine positive Geschichte vom Internet.
Wie viele Stunden am Tag sind Sie denn im Netz unterwegs?
Zu viele. Neulich hat mein Sohn mich angerufen und gefragt, ich soll mal sagen, wie viele Stunden ich im Internet bin. Und ich habe dann in seiner Freundesgruppe die anderen Eltern geschlagen. Also ich bin schon mehr im Internet vielleicht als andere in meinem Alter. Aber es ist auch gut. Ich habe da eine gute Zeit.
Und limitieren Sie es bei Ihren Kindern?
Ich limitiere also zeitlich natürlich schon, weil einfach Kinder und Jugendliche nicht wie Erwachsene sich selbst kontrollieren können. Und ich bin permanent im Gespräch. Gerade weil ich so viel im Internet bin, weiß ich ja auch um die Risiken und Gefahren und bin deswegen ständig im Austausch. Frag viel nach, krieg viel mit, beobachte das sehr genau. Das ist aber ein Zeitaufwand, den können viele Eltern natürlich gar nicht leisten. Dementsprechend hoffen die dann natürlich, dass man irgendwas verbieten kann, weil man dann einfach diesen unglaublichen Zeitaufwand nicht betreiben muss. Und ich weiß auch nicht, wie das zu lösen ist gerade.
Also fänden Sie ein Social-Media-Verbot oder Beschränkungen für Kinder und Jugendliche gar nicht so falsch? Ich höre interessanterweise von vielen jungen Menschen auch, dass sie dafür sind.
Ich bin tatsächlich dagegen, weil ich nicht glaube, dass das zu regeln ist mit Verboten. Und ich glaube auch, dass es eine ganz, ganz gefährliche Einfallstür ist, weil sich ja dann Leute identifizieren müssen. Dann haben wir halt plötzlich Klarnamen im Internet. Das ist ganz gefährlich. Aber was ich glaube, ist, dass Eltern halt viel, viel mehr Ressourcen brauchen. Und dass das auch als Zeitressource betrachtet werden muss. Also man braucht halt pro Woche 2 Stunden, um sich mit den Kindern auszutauschen über deren Mediennutzung. Und diese Zeit haben viele Leute nicht. Und dann wird es ein gesellschaftliches und auch ein politisches Problem.
Das politische Problem haben wir aus meiner Sicht sowieso. Ich finde Social Media mittlerweile demokratiegefährdend, auch weil die Plattformbetreiber nicht für die Inhalte, die sie da verbreiten, verantwortlich sind. Müsste man da nicht wirklich was ändern? Sie haben ja vorhin schon auch gesagt, die Politik muss was tun.
Ja. Also ich bin bei aller Internet- und Technikliebe und allem Optimismus gar nicht dagegen, dass Dinge reguliert werden. Ich bin natürlich dafür, dass wir als Menschen entscheiden, welche Regeln auf Plattformen gelten, gemeinsam. Und das ist natürlich ein politischer Prozess. Und ich glaube, dass ganz sicher manche Dinge geregelt werden müssen und auch reguliert werden müssen. Ich glaube bloß nicht, dass die Antwort ist, dass man es Jugendlichen verbietet. Aber dass man zum Beispiel die Erstellung von KI-Pornografie ganz, ganz streng an die Kandare nimmt, das ist, glaube ich, selbstverständlich eigentlich.
Vielen Dank an die Autorin und Essayistin Berit Klanz, die in Reykjavik lebt und sich in ihrer Arbeit viel mit digitalen Kulturthemen beschäftigt. Kommenden Mittwoch ist sie bei der Eröffnung von Next Frontiers mit dabei, der Stuttgarter Zukunftskongress mit starken Köpfen aus Literatur, Kultur und Wissenschaft läuft bis 8. Mai. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Kongress und auch weiter viel Erfolg. Alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank.